Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim letzten Info im 2013 auf Radio Bern. Heute mal ganz mexikanisch. Ja basta, jetzt reicht's, riefen die Zapatistas vor 20 Jahren. Wie sieht die Situation im mexikanischen Chiapas heute aus? Und auch diese Frage beschäftigt uns, warum wehrt sich die Lokalbevölkerung von Oaxaca gegen sogenannte grüne Energieprojekte? Segen und Fluch von Windparkanlagen. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Es ist Weihnachtszeit, das heißt, lokal passiert nicht mehr viel. Folglich müssen sich Lokaljournalisten und Journalistinnen Geschichten aus den Fingern saugen. Wir machen das nicht, wir machen nach dieser Sendung Pause. Im Unterschied zur Berner Reitschule, wo alles wieder ganz ruhig ist, tut sich aber noch einiges in der Welt. In London zum Beispiel, da stürzte gestern ein Dach eines Theaters ein. Das Apollo-Theater im Westend war voll mit über 700 Gästen, als sich plötzlich ein Teil der Decke löste. Nur durch ein Wunder wurde niemand getötet. Es gab 80 Verletzte, worunter 7 schwer. Unklar ist die Ursache. Gestern gab es in der britischen Hauptstadt ein starkes Gewitter mit viel Regen, das könnte ein Grund für den Einsturz gewesen sein. Gefährliche Hauseinstürze häufen sich vor allem dann, wenn die Infrastruktur nicht mehr gepflegt wird. Sparmaßnahmen im Zug der globalen Finanzkrise haben vielerorts dazu geführt, dass wichtige Renovationen unterlassen werden. Ob der Deckeneinsturz im Apollo mit der katastrophalen britischen Finanzlage zusammenhängt, ist im Moment noch offen. Die große Amnestiewelle in Russland geht weiter. Nun hat Präsident Wladimir Putin auch seinen Erzfeind Michail Chodorowski begnadigt. Somit kommt dieser einige Monate früher als geplant auf freien Fuß. Das melden internationale Medien. Chodorowski war ein Oligarch. Er war einer, der sich im großen Ausverkauf der ehemaligen Sowjetbetriebe in den 90er Jahren ein paar wichtige Unternehmen unter den Nagel reißen konnte. Anders als seine Kollegen Multimilliardäre tanzte er aber bald nicht mehr nach der Pfeife des damals aufstrebenden neuen starken Mannes Putin. Er wurde mit Prozessen eingedeckt und verschwand schließlich hinter Gittern. Das war vor 10 Jahren. Laut noch unbestätigten Meldungen habe Chodorowski heute bereits die Strafkolonie im Nordwesten Russlands verlassen dürfen. Die Situation im Südsudan spitzt sich zu. Laut UNO-Schätzungen wurden in den letzten Tagen über 500 Menschen getötet. Internationale Organisationen evakuieren ihre Mitarbeiter. Das neu gegründete Land steht wieder vor einem Bürgerkrieg. Vor 2,5 Jahren machte sich der Südsudan unabhängig vom Norden. Hoffnung bestand, dass Ruhe in den beiden Vielvölkerstaaten in Ostafrika einkehren würde. Der Südsudan ist sehr ölreich. Laut einer Analyse der Berliner Tageszeitung Taz habe sich eine Elite daran bereichert. Auf die Schaffung von stabilisierenden staatlichen Institutionen wurde derweil verzichtet. Die jüngsten Gewaltausbrüche seien eine Folge davon. Und nun erreicht uns doch noch eine Lokalnachricht. Heute hat der Kanton Bern Stellung zum Lehrplan 21 bezogen. Der neue Lehrplan ist ein historisches Großprojekt für die Volksschule. Historisch deshalb, weil zum ersten Mal in der Schweizer Geschichte alle Kantone den gleichen Lehrplan erhalten sollen. Das führt auch zu Kritik. Der Kanton Bern sieht Überarbeitungsbedarf, wenn es um Sonderfälle wie eben zweisprachige Kantone geht, wie schon der Schweizerische Dachverband der Lehrkräfte kritisiert auch Bern den Umfang des Lehrplans 21. Zuweilen sei er überfüllt, grundsätzlich aber steht der Kanton dem Projekt positiv gegenüber. Zum Wetter. Der morgige Samstag beginnt mit Hochnebel. Am Nachmittag kann sich wieder die Sonne zeigen. Das Thermometer zeigt bis 4 Grad. Übermorgen Sonntag erwarten uns viele Wolken. Vereinzelt kann es wieder regnen. Es wird bis zu 8 Grad warm. Nächste Woche wird dann voraussichtlich wieder sonniger.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin. auf 95,6.
Wir kommen zu unserem Mexiko-Special. Ja, basta, es reicht. Mit diesem Ruf machten die Zapatistas vor 20 Jahren die Weltöffentlichkeit auf die extreme Armut und die rassistische Ausgrenzung in Mexiko aufmerksam. Von den schwarzmaskierten indigenen Guerilleros und Guerilleras hat die Welt in den letzten Jahren nicht mehr viel gehört, doch ihre Rebellion gegen den mexikanischen Staat dauert auch nach 20 Jahren noch an. Karin Bachmann berichtet.
Erster Januar 1994. Maskierte Kämpfer und Kämpferinnen besetzen gleichzeitig 5 Bezirkshauptstädte von Chiapas, dem ärmsten Bundesstaat von Mexiko. Die Zapatistas erklärten damit der mexikanischen Regierung den Krieg. Wieso die Zapatistas gerade am 1. Januar 1994 mit diesem Aufstand die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zogen, weiß Franziska Bundi von der Gruppe «Direkte Solidarität mit Chiapas».
Also dieses Datum haben sie gewählt, weil dann das Freihandelsabkommen, der NAFTA-Vertrag zwischen Mexiko, USA und Kanada in Kraft getreten ist. Und für diese Leute, die Zapatisten, also das sind mehrheitlich indigene Bauern, bedeutet dieser Vertrag, dass sie eigentlich das Recht auf Ejido-Land, also es ist ein Land, das gemeinsam genutzt werden kann, dass das wegfällt, das wurde weggestrichen. Und das war so der Anlass, warum sie dann den Aufstand gemacht haben.
Die Bilder dieses Aufstandes gingen vor 20 Jahren um die Welt. Trotzdem verfehlten die Zapatistas ihr Ziel, eine landesweite Revolution loszutreten. Nach 12 Tagen des Kampfes zogen sie sich aus den Städten in die schwer zugänglichen Dschungeltäler zurück. Seitdem setzen sie sich mit friedlichen Mitteln gegen Ausbeutung, Rassismus, Unterdrückung der Frauen und Naturzerstörung ein und bauen in Chiapas autonome Strukturen auf. Franziska Bundi hat sie letztes Jahr besucht.
Sie haben diese Gebiete, diese zapatistischen Gebiete, wo sie leben und wo sie eben parallel zum mexikanischen Staat ihre eigenen Strukturen haben, vor allem in Gesundheit und Bildung. Und also es ist so, dass eben zum Teil dann gerade in der Gesundheitsversorgung reicht das nicht, was die Regierung macht, was sie anbietet. Und das ist auch ein Grund, weshalb sie eben ihre eigene Gesundheitsstruktur aufbauen. Neben dem, dass ihnen das natürlich auch Unabhängigkeit gibt. Und es ist auch so, dass dann die nicht-zapatistische Bevölkerung auch diese Kliniken aufsucht, weil sie eben besser sind als die Kliniken von der Regierung.
Pero vamos dando los pasos por un futuro en que los hijos puedan celebrar. Somos el viento.
Somos el viento, ein Lied von der spanischen Gruppe Amparanoia für die Zapatistas. Immer wieder unterstützen so internationale Künstler und Künstlerinnen den Widerstand der Zapatistas. Doch ansonsten hört die Weltöffentlichkeit nicht mehr viel von den indigenen Rebellen. Dies hat laut Franziska Bundi einen Grund.
Man hat auch versucht, sie zu schwächen, indem man gesagt hat, ihre Bewegung ist tot. Man hat längere Zeit nichts mehr von ihnen gehört. Es gab keine größeren Mobilisierungen mehr. Aber also als wir jetzt dort waren, das war im Dezember 2012, waren wir dann dort, als es wieder eine größere Mobilisierung gab. Und mit dieser größeren Mobilisierung, also das war eine der größten, da gab es rund 40.000 Menschen, die sich wiederum ja in ungefähr 5 Städten von Chiapas demonstriert haben. Und damit haben sie eigentlich gezeigt, hallo, also wir sind noch hier und wir sind nicht tot, uns gibt es noch. Und was da interessant war, war auch zu sehen, dass eben die jüngere Generation vertreten war. Das heißt, sie haben auch den Generationensprung wie geschafft.
El 12 de marzo, el Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad, dignidad, no estamos de paso, dice, no somos fracaso, no estamos de paso.
Die Gruppe Direkte Solidarität mit Chiapas feiert am 1. Januar 2014 im Autonomen Beauty Salon in Zürich 20 Jahre zapatistischer Widerstand. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.chiapas.ch. Chiapas wird das ausgeschrieben.
95,6 Rabe Info.
Erneuerbare Energie gilt als grün, als ökologisch und nachhaltig. Nicht immer aber bedeutet der Bau von Solaranlagen, Wasserkraftwerken oder Windparks, dass damit tatsächlich die Umwelt geschont wird. Ein gutes Beispiel dafür sind die riesigen Windparkanlagen, die im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca gebaut werden sollen. Multinationale Energiekonzerne verkaufen die Anlagen als grün, die Lokalbevölkerung hingegen sieht darin die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage. Nun leistet sie Widerstand und nimmt damit große Risiken auf sich. Mehr dazu im Beitrag von Annik Wangler.
Mexiko ist ein wichtiger Standort für Großprojekte von multinationalen Unternehmen. Vor allem in Oaxaca, im Süden Mexikos, finden sich immer mehr sogenannte grüne Großprojekte. Zum Beispiel Parks für Windenergie. Oftmals werden diese auf gemeinschaftlichem Boden gebaut. Ein typischer Fall ist die indigene Gemeinschaft von San Dionisio del Mar. Dort wehrt sich die lokale Bevölkerung gegen die Einrichtung eines solchen Windparks. Dieser bedroht ihren Lebensraum und ihre Traditionen. Sara Mendes vom Menschenrechtskomitee Código de Ache erklärt.
Algunos de los parques están instalando en zonas de reserva natural y zonas sagradas para las comunidades y eso también ha generado mucha resistencia.
Einige der Windparks sind in einem Naturreservat geplant. Diese Region ist für die Lokalbevölkerung heilig. Die Windräder sollen dort gebaut werden, wo die Bevölkerung ihre Krabben fischt. Die Fischerei ist Haupteinnahmequelle und die Krabben sind das Hauptnahrungsmittel für die Menschen. Die Einwohner von San Dionisio del Mar befürchten nun, dass der Windpark die Brut der Krabben massiv stören wird. Außerdem haben die Fischer während dem Bau nur einen eingeschränkten Zugang zum Fischereigebiet. Die lokale Bevölkerung befürchtet, dass sie ihre traditionelle Lebensweise verliert. Die gesamte Region rund um San Dionisio del Mar ist sehr arm und marginalisiert. Während dem Bau des Windparks gäbe es ungefähr 80 neue Arbeitsplätze. Doch diese würden nach dem Bau wieder verloren gehen.
De las zonas donde puedan pescar, ¿no? Y eso a la gente, a los pescadores, los tiene pues muy inconformes.
Windenergie im Süden Mexikos sei alles andere als grün. Mensch und Natur würden durch den Bau eines Windparks massiv beeinträchtigt, betont Sara Mendes vom Komitee für Menschenrechte Código de Ache. Die Bevölkerung vor Ort profitiere kaum von der Ausbeutung der Ressource Wind. Außerdem hielten sich die multinationalen Firmen aus Europa nicht an die Standards in ihren Heimatländern, so Sara Mendes.
No me dice que sea un proyecto sustentable, no hay un hay una explotación tal cual, ¿no? Del recurso y de la tierra también, ¿no?
Das sind keine sogenannten grünen nachhaltigen Projekte. Sie schaden der Umwelt. Die Distanz zwischen den einzelnen Windrädern ist viel kleiner als bei Anlagen in Europa. Das habe ich in Deutschland gesehen. Während dort vielleicht 10 Windräder stehen, haben wir bei uns auf der gleichen Fläche 1500 Windräder. Die Bevölkerung vor Ort profitiert davon kaum. Pro Jahr verdienen sie daran zwischen 220 und 250 Euro. Und ab und zu lässt die Betreiberfirma eine Schule neu streichen oder eine Straße flicken. Das große Geschäft aber machen die Firmen.
Pero no se refleja en una mejora en la vida cotidiana o en los ingresos o en el nivel de vida de la gente.
Das sagt Sara Mendes. Und das bestätigt auch Philipp Gerber. Er arbeitet für die Organisationen Educa und Medico International in Mexiko. Medico International unterstützt Sara Mendes in ihrem Kampf für Menschenrechte. Philipp Gerber erklärt, wie europäische Firmen in Südmexiko das große Geschäft machen.
Man muss sich das vorstellen, das ist in einer kleinen Region, wo es ganz starken Wind hat, das ganze Jahr über. 4-5 Mal mehr Wind wie in Europa im Durchschnitt. Und diese Projekte sind deshalb sehr lukrativ auch für die Windkraftbetreiber, und die haben ganz intensiv dort Windräder aufgestellt in verschiedenen Parks. Also wir reden heute von etwa 1500, 1600 Windrädern, riesigen Windrädern, 80, 90 Meter hoch, die innerhalb von 5-6 Jahren gebaut wurden. Das ist fast ein Windrad pro Tag. Und die Lokalbevölkerung hat wenig davon. Die Pachtzinsen sind ganz minim. Das sind zum Teil so tief, dass man das fast nicht ernst nehmen kann. So 8, 9 Euro pro Hektar, pro Jahr Rente. Und das ist natürlich dann eigentlich einfach ein billiges Abbauen vom Rohstoff, des Rohstoffs Wind auf dem Rücken der lokalen Bevölkerung. Ja, ist in dem Sinn falsch aufgezogen, so Großprojekte, wenn man die Lokalbevölkerung einfach ignoriert und einfach sich 2-3 wichtige Persönlichkeiten dort kauft und damit das Gefühl hat, man könne dann ganz billig, ja, das große Geschäft machen, oder? Also in den USA oder in Europa zahlen sie mehr wie das Zehnfache beispielsweise für die Hektaren, die sie mieten, dieselben Firmen. Und dort möchten sie das natürlich möglichst günstig machen und nur per Korruptionsgelder über die lokalen Politiker.
Laut Philipp Gerber ist das möglich, weil die Gesetzgebung Mexikos die Firmen klar bevorzugt. Ziel ist es, große Firmen ins Land zu bringen. Deshalb setzt der Staat auf deren Gewinnmaximierung und nicht auf die Bodenrechte der indigenen Gemeinschaften.
Also es gibt eigentlich einen kommunalen Bodenbesitz. Es gibt aber auch von der Regierung her seit den 90er Jahren so Privatisierungsprogramme dieses Gemeindebesitzes. Und die Privatisierungsprogramme haben natürlich schon dazu geführt, dass dieser kommunale Bodenbesitz ausgehöhlt wurde an vielen Orten. Aber gerade dort, wo wir heute die größten Konflikte haben bezüglich Windparks, gerade dort gibt es eben noch diesen kommunalen Bodenbesitz. Und an dieser Frage hat sich eigentlich der Konflikt entzündet, oder? Dass dann der Gemeindepräsident bestochen wird, Geld annimmt und unterschreibt zum Beispiel für den Wechsel des Bodens, also dass man sagt, das ist nicht mehr Agrarland, sondern Industrieland. Und der hat das dann gemacht, ohne dass er die Gemeindeversammlung informiert hat oder konsultiert hat.
Deshalb arbeiten Organisationen wie Código de Ache und Educa daran, die Menschen in Südmexiko über ihre Rechte zu informieren. Sie bilden Menschenrechtsverteidigerinnen aus und vernetzen diese in ganz Oaxaca. Denn den indigenen Gemeinden stehe es zu, bei Entscheid, Planung und Umsetzung eines Großprojekts aktiv mitzuwirken. Das betont Sara Mendes von Código de Ache.
Informándonos más sobre todos los marcos legales que hay para los pueblos y comunidades indígenas y pues ayudar en la defensa, que es un asunto necesario y urgente.
Es geht nicht darum, dass sich die indigenen Gemeinschaften gegen die Entwicklung stellen, aber sie haben das Recht, im Vorfeld angehört und um Einverständnis angefragt zu werden. Außerdem müssen sie die gleichen Rechte wie die Firmen haben. Sie sind mehr als nur die Vermieterinnen und Vermieter des Bodens. Das heißt, sie erhalten die Verträge in ihrer Muttersprache und dürfen ihre Meinung dazu äußern.
Ellos están planteando también algunas alternativas. Consideramos que las comunidades también tienen la posibilidad de decir qué es lo que quieren y cómo lo quieren.
Bereits 1990 hat Mexiko die Konvention Nummer 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO unterschrieben. Diese Konvention ist das bislang umfassendste Abkommen zum Schutz indigener Völker. Darauf beruht sich Sara Mendes in ihrer Informationsarbeit bei Código de Ache. Neben dem Staat müssen aber auch die Firmen in die Verantwortung gezogen werden. Und im Ausland die gleichen Standards eingehalten werden wie in der Heimat. Auch Philipp Gerber von den Organisationen Educa und Medico International betont, dass Europa mit gutem Beispiel vorangehen muss.
Ja, es sind europäische Firmen, also zu unter anderem ist auch die ASEA Brown Boveri, ABB, also schweizerisch-schwedisch, vor Ort tätig. Und dagegen haben sich Leute zur Wehr gesetzt und die sagen, nein, das ist unser Territorium, wir möchten diese Art von Windproduktion wollen wir nicht. Und die haben sich organisiert und auch verschiedene Repressionen erlitten in dieser Verteidigung ihrer Rechte. Also es gab verschiedene Auseinandersetzungen auch mit der Polizei und es gab auch schon einen Todesfall im Sommer, diesen Sommer. Wir müssen eigentlich auch ja, ein Auge darauf haben, wie investiert wird aus Europa. Es sind auch Weltbankkredite mit dabei, wo die Schweiz ja auch Teil davon ist. Die Forderung wäre, dass wir schauen, dass wir genauer hinschauen, wie unsere Firmen investieren, ob sie Menschenrechte verletzen oder nicht. Erstens und zweitens vielleicht auch dann, wenn es Menschenrechtsverteidiger gibt, die angegriffen werden oder die bedroht werden, dass wir uns auch für diese Menschenrechtsverteidiger einsetzen, auch von der Schweiz aus.
Das sagt Philipp Gerber. Er arbeitet für die Organisationen Educa und Medico International in Mexiko. Mehr Infos zum Widerstand in Oaxaca, Mexiko, gibt es im Internet. Die Links finden Sie auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Freitag, dem 20. Dezember auf Radio Bern. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann und Annik Wangler. Die Inforedaktion macht Festtagspause. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie folglich erst am Montag, dem 6. Januar. Statt der Wiederholung um 6 hören Sie dann jeweils in den nächsten 2 Wochen die Sendereihe Schneeradio. Am Montag beginnt sie mit einer 2-stündigen Sondersendung von Sonic Traces, übrigens mit viel mexikanischer Musik. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.